Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Herzlich willkommen zum Podcast Heim-EM, das Update an einem eher traurigen Samstagvormittag. Ich bin Alexandra Maul und mit mir am Start ist Julian Trager.
Servus. Naja, so traurig ist es schon gar nicht mehr, wenn ich aus dem Fenster rausschaue.
Wenigstens ist das Wetter schön. Ich steige mal mit einem Tweet von.
Bin trotzdem traurig.
Ich steige mal mit einem Tweet von Micky Beisenherz ein. Richtig bitter Punkt. Die bessere Mannschaft hat verloren. Den Elfmeter muss man grundsätzlich nicht bekommen. Es sei denn, man hat auch den Elfmeter gegen Dänemark bekommen. Dann schon. Positiv. Die deutsche Mannschaft ist zurück. Wir fühlen wieder was. Ich kann dem zustimmen.
Trifft den Nagel auf den Kopf, würde ich mal sagen. Also punktgenau. Könnte man schon aufhören, über Deutschland zu sprechen.
Ja, machen wir es aber nicht. Wo hast du gestern gesehen und wie hast du gestern gesehen?
Wir haben es, oder ich habe es bei Kumpels gesehen. Public Viewing quasi, bei denen im Garten. Ja, war bitter. Also, aber mein Gott, wie hast du es angeschaut?
Ich war in der Stadt am Marktplatz, hinter mir Julian Nagelsmann 2.0,
echt?
Den hätten wir auch einladen können, der hat uns die ganze Folge gestartet,
Kannte
den nicht.
Also nicht optisch, sondern
ein weiterer Bundestrainer und neben mir ein ungefähr 10-jähriger Junge, der nach dem Tor der Spanier wirklich bitter geweint hat. Das war schon fast süß, aber auch ein bisschen tragisch.
Ja, aber am Ende war es schon extrem bitter, weil es meiner Meinung nach auch unverdient war.
Ich finde, dass wir am Anfang dann in der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung die besseren Chancen gehabt haben. Auch und dann in der zweiten Hälfte von der Verlängerung hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass man eigentlich nur noch auf das Elfmeterschießen wartet. Und dann war halt Spanien eiskalt.
Also vielleicht von vorne anzufangen irgendwie, also Spanien war am Anfang besser. Bis zum 1-0 war das die bessere Mannschaft, waren es dominanter. Die Flügelspieler Williams und Jamal, die haben schon ordentlich Druck gemacht, haben unsere Verteidigung schon ordentlich gestresst, aber ohne, dass die jetzt irgendwie krasse Großchancen herausgespielt haben. Also, aber dann nach dem 1-0, dann auch die Wechsel vom Nagelsmann, dann haben wir die eigentlich meiner Meinung nach komplett beherrscht. Die waren ja am Schluss stehen, K.O. die Spanier, die haben ja nur noch die sich hinten reingestellt, nach vorne gebolzt. Und wie du schon gesagt hast, also ich war davon überzeugt, dass es jetzt eine Verlängerung gibt, Elfmeterschießen gibt. Wenn, dann macht Deutschland noch den Lucky Punch und nicht Spanien. Aber naja, so kann es gehen im Fußball. Waren dann doch die effektivere Mannschaft. Weil man muss ja natürlich sagen, so viele Chancen, wie wir dann vergeben haben, das rächt sich halt dann irgendwann.
Das definitiv.
Havertz alleine, Füllkrug auch.
Ja, Füllkrug war halt. Weiß nicht, ob er den von Anfang an oder eher hätte bringen müssen. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Also ich bin da schon auf dem Nagelsmann seiner Seite bei dem Thema. Also ich fand es immer gut, in Havertz zu bringen. Der macht es eigentlich nicht schlecht. Klar, der hat den höchsten Expected Goals Wert von allen Spielern. Also müsste eigentlich irgendwie 5 Tore schon geschossen haben. Laut dieser Statistik vergibt viele Chancen, aber macht viele Wege. Ist schon auch wichtig und ich fand es immer gut, dass Füllkrug dann kommt.
Ja.
So 35 Minuten, 40 Minuten und der macht dann nochmal richtig Stress in der Abwehr, wenn vielleicht auch die Innenverteidiger schon ein bisschen platter sind. Dann kommt Füllkrug rein und hat halt diese Power in den Zweikämpfen, in den Luftzweikämpfen, aber hat halt diesmal
nicht ganz gereicht,
obwohl er die Chancen schon gehabt hätte.
Mir war das am Anfang auch ein bisschen zu ausrechenbar, weil Füllkrug war drin und wir haben nur noch Flanken geschlagen, gefühlt am Anfang. Wir haben probiert, dass wir dann alles auf seinen Kopf kriegen und dann hat es dann funktioniert und dann haben sie auch wieder ein bisschen umgestellt, weil das hat mich dann so ein bisschen an die Frauen erinnert, sobald Alex Popp vor einem Strafraum ist, flankt man nur noch und findet sonst keine Lösungen. Deswegen fand ich es auch gut, dass er auch einen Havertz und einen Füllkrug dann drin gelassen hat, weil der eine macht halt quasi die Läufe und schafft die Räume vielleicht für den anderen. Fand die Kombi auch nicht schlecht. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, war ehrlich gesagt Thomas Müller.
Ja, ich glaube in der 80. ist er reinkommen. Hat eigentlich bis auf, glaube ich, eine Flanke oder so.
Nicht viel gemacht.
Nichts. Man hat gar nicht gemerkt, dass er eigentlich drin war irgendwie. Also, da blutet mein Herz irgendwie so ein bisschen. Aber ich glaube, den seit Zeit ist halt auch vorbei in der absoluten Weltspitze.
Ja, ich habe mal das bei dem Sprint-Duell dann, als der Ball in die Tiefe kam, gedacht, er ist ja eigentlich überhaupt nicht drankommen. Er ist sofort eingeholt worden. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Dennis Under von dem Moment auch die bessere Lösung gewesen wäre vom Fitnesszustand, aber da wird er sich schon was gedacht haben.
Ich habe tatsächlich auch eher auf Under oder Führig gehofft, dass die eingewechselt werden. Die haben noch so eine Prise Anarchie, hätten die vielleicht ins Spiel reinbracht. Und Under fackelt nicht lang, schießt aus 16 Meter.
Kann er auch.
Kann er, aber im Endeffekt hätte es ja auch so reichen können. Ich meine, Havertz, den Lupfer, für so einen Top-Stürmer aus dieser Position, der Torwart so weit vorm Tor.
Füllkrug-Pfosten.
Füllkrug-Pfosten, dann auch noch in der 126. der Kopfball Füllkrug, das war ja ähnlich zum Tor von den Spaniern, bloß dass Füllkrug eigentlich nicht hochspringen hat müssen wie der andere.
Das stimmt, ja.
Ja.
Ja, ich finde es auch gut, wir haben jetzt die Chancen besprochen. Musiala, was meinst du, als er dem Spanier gegen die Hand schießt?
Also mein erster Impuls war tatsächlich, aber das ist bei jedem Handelfmetersituation, ist, ich aus Fußballersicht würde, wäre es für mich kein Elfmeter, weil der hat den Hand irgendwie, hängt die halt so hin und kriegst halt angeschossen. Aber so wie halt die ganze Regel ausgelegt wird, wie bei dem Turnier oder auch bei der Champions League von der UEFA, ist das der klarste Elfmeter in dem ganzen Turnier gewesen, klarste Handelfmeter in dem ganzen Turnier gewesen. Weil der aus 5 Meter angeschossen wurde und nicht aus 1 Meter und der den Ball, der wahrscheinlich ins Tor gegangen wäre, einfach abgeblockt hat.
Komplett, ja. Ja, ich finde, das schaut also aus, als würde sich der Spanier irgendwie bemühen, eigentlich in dem Moment checkt er schon, was für Situation ist, eher noch die Hand hinter den Rücken zu kriegen, die anderen da schon eingefahren. Ja. Es schaut schon so aus, aber wie du schon sagst und wie wahrscheinlich auch alle anderen sagen, wenn er den gegen Dänemark gibt, weil das ist auch eine Richtungsänderung, du hast eine verbreiterte Körperfläche in dem Moment, egal ob es Absicht ist oder keine Absicht. Und ich finde es halt bitter, dass er sich einfach nicht angeschaut hat.
Ja. In Dänemark, da hat kein Mensch auf der ganzen Welt hat gemerkt, dass der Ball an die Hand gegangen ist. Da gibt es einen Elfmeter. Und hier absolut klares Handspiel. Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass das schon vertretbar ist, dass das kein Elfmeter war und so. Aber dann ganz ehrlich, dann ist die Regel, die ja eh schon komisch ist, komplett Schrott. Die Handregel. Also ja.
Ja, da musstest du eigentlich nochmal von Null anfangen wahrscheinlich und selbst dann kommen sie auf keinen gemeinsamen Nenner. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, man braucht ihm jetzt auch nicht nachtrauern, irgendwo Tubmas.
Ist so.
Ich war auch echt erstmal so, dass mir Toni Kroos extrem leid getan hat, nachdem das Spiel dann vorbei war. Auch der Nagelsmann hat ja sehr, man hat ihm schon gemerkt, dass ihn das jetzt mitnimmt. Und ich finde es halt schade, dass jetzt zwei Mannschaften, beziehungsweise halt nur eine Mannschaft weiter ist von den beiden, so ist der Fußball, aber wenn man sich dann andere Spiele angeschaut hat.
Einfach das nächste Spiel danach.
Das ist halt dann.
Man hat sich eigentlich schon bei der UEFA gewünscht, dass die UEFA einschreitet und sagt, hey Frankreich, Portugal, vor euch hat es keiner verdient weiterzukommen, ihr seid unfähig, ein Tor zu schießen.
Brutal.
Beide raus, dafür darf Deutschland mit Spanien ins Halbfinale vor.
Ja, das wäre echt so. Also,
das wäre für das Turnier einfach auch viel besser. Nicht nur, weil Deutschland der Gastgeber ist, sondern weil das einfach die besten Mannschaften waren.
Das war einfach komplette Frechheit, dieses Spiel. Ich bin dann auch irgendwann eingeschlafen, muss ich sagen, weil ich wollte mir diesen Grottenkick gar nicht geben. Also mich hat dann nichts überzeugt.
Ich habe dann schon 3-4 Bier dann gehabt beim zweiten Spiel, aber selbst das hat nichts geholfen. Also da hätte man noch ein bisschen mehr braucht, um das schön oder spannend zu finden.
Bei uns gab es einen Uso auf dem Schock.
Das ist ja schwierig. Vielleicht nochmal kurz zu Deutschland zurück, was Nagelsmann. Ich habe gesagt, er macht ganz, ganz viel richtig bisher, hat auch viel richtig gemacht, aber was sagst du zu Can in der Startaufstellung?
Er hat es ja irgendwie so begründet, dass der irgendwie
der schnellere
ist und agiler. Ja. Mich hat jetzt der Andrich auch nicht überzeugt, muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit, weil ich habe immer das Gefühl, weil er jetzt in Leverkusen so 2-3 Mal wirklich schöne Tore geschossen hat, senzt er oft drauf und er geht halt wirklich Richtung Tribüne oder weiß ich nicht wohin. Aber in dem Fall muss ich sagen, ich hätte auch einfach zu der Aufstellung plädiert, die er schon mal gehabt hat. Dass er einen Bayer gebracht hat, fand ich in Ordnung. Wobei Mittelstädt dann auch nochmal ordentlich Gas reingebracht hat.
In den Raum meinst du, oder?
Und von dem her, er macht schon viel richtig. Ich glaube, er hat auch die Mannschaftskonstellation ganz gut zusammengestellt. Vom Teamgas hat man das Gefühl gehabt, das passt. Im Nachhinein muss man auch sagen, Goretzka und Hummels hat man nicht vermisst.
Nee, überhaupt nicht.
Von dem her, Und ja, gut, es fährt der Toni Groß demnächst weg. Mhm. Oder jetzt weg. Mhm. Aber du wirst im Mittelfeld einen finden, der das Spiel genauso kontrollieren kann. Irgendwann einmal vielleicht.
Mal gucken. Ja. Aber ich war sehr überrascht, dass er die Mannschaft auseinandergerissen hat, gerade im Herzstück mit Andrich und Groß. Und dann nimmt er einen im Viertelfinale gegen die beste Mannschaft, lässt er einen von Anfang an spielen, den er eigentlich am Anfang gar nicht für gut genug befunden hat, beim Turnier dabei zu haben. Also, ich weiß nicht. Die Aktion, aber man muss ihn zugute halten. Er hat in der Halbzeit sofort reagiert und hat auch Sané raus und Wirtz rein, was natürlich dann auch belebend war.
Der Can hat natürlich, finde ich, jetzt die anderen Spiele gar nicht so schlecht gespielt.
Ja, das auf jeden Fall.
Vielleicht hat er sich das Selbstbewusstsein geholt bei der EM dann im Laufe des Turniers, dass er das auch
wird schon gut trainiert haben. So ist es nicht, dass er wird sich schon was gedacht haben. Der Nagelsmann ist ja klar, aber ich weiß nicht, ob das dann auch für die Mannschaft immer das beste Zeichen ist, wenn man irgendwie zum wichtigsten Spiel plötzlich vielleicht ein bisschen zu verkopft wieder coacht.
Sané war für mich in Ordnung. Ja, hat nach hinten gut mitgearbeitet, was immer viele bemängelt haben. Hat zwei, dreimal wirklich, als wir einen Ballverlust gehabt haben, ist er nach hinten gesprintet und hat versucht, dass er da wieder quasi hinterm Ball kommt, beziehungsweise gleich einen Gegenspieler stört. Mhm. Fand ich okay. Vielleicht hat es mir jetzt auch gut getan, dass er mal dass man da mal in diesen Startelf-Druck auch rausnimmt, weil die ja schon noch nicht die ältesten Spieler sind. Und gut, ja. Also was mich eigentlich echt ein bisschen irritiert hat, war diese Müller-Entscheidung. Und ansonsten kann man ihm jetzt eigentlich nichts vorwerfen. Ich finde es jetzt auch gut, dass er weiterhin Trainer bleibt.
Genau. Ja. Naja, also jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe ja vorher schon gesagt, er macht ganz, ganz viel richtig. Und ich meine, es ist jedem auch mal erlaubt, einen in Anführungszeichen Fehler zu machen oder vielleicht eine Entscheidung, die dann nicht aufgeht, zu treffen.
Das ist eigentlich krass, gell? Das ist so ein junger Kerl, jünger als manche Spieler bei der EM. Und jetzt hat er ja dann die WM.
Ich bin eigentlich schon überzeugt, ich war auch bei Bayern. Ich war schon ziemlich, vielleicht jetzt nicht traurig, aber geschockt war ich schon, wie ich plötzlich geheißen hat, der ist entlassen worden bei Bayern damals. Also der Nagelsmann. Bin schon Fan von ihm.
Ich finde den auch gut. Und dem muss man, glaube ich, auch Zeit zum Arbeiten lassen. Ja. Für das, dass er jetzt relativ kurzfristig, würde ich mal sagen, mit ins Boot gesprungen ist, war das eine sehr gute Leistung.
Eigentlich. Du hast es schon angesprochen, auch ohne Toni Groß, der war natürlich der Fixpunkt der Mannschaft. Man hat schon gemerkt, die Mannschaft ist ein bisschen von Anfang an um ihn zusammengestellt worden, dass das so passt, auch von Kader her und so weiter und so fort. Aber Angst und Bange wird mir nicht. Also du hast es auch schon gesagt, oder der Micky Beisenherz hat es im Tweet schon angedeutet, dass da wieder eine Mannschaft da ist, vielleicht sogar ein DFB da ist, mit dem er sich identifizieren kann, mit dem er sich begeistern kann.
Ja, das definitiv, weil ich würde sagen, dass du hast es ja auch geschrieben, glaube ich, in deiner Kolumne oder in deinem Text vom EM-Auftakt oder du warst in Stuttgart, du hast schon auch gesagt, dass du wieder Herz hast für die Mannschaft.
Genau,
Und das hat es eigentlich damals ganz gut beschrieben, weil einfach dieses ganze Marketing-Getue war nicht mehr am Start. Man hat das Gefühl, sie haben sich wieder auf Fußball irgendwie besinnt und sind auch als Einheit einfach wieder eine funktionierende Sache gewesen. Und das war schon cool.
Ich meine, aber jetzt so perspektivisch gesehen für nächstes große Turnier, WM 26. Ich meine, Müller hat man schon so rausgehört, dass er wahrscheinlich zurücktritt aus der Nationalmannschaft. Neuer ebenfalls, Gündogan hört man auch schon, dass er irgendwie mit dem Gedanken spielen könnte. Also es bricht schon ein bisschen was weg, aber ich meine, mit Musiala, Wirtz, da ist schon was da.
Es kommen auch ein paar gute Nachrichten. Ich meine, du hast auf der Torhüterposition hast du auch einen Nübel.
Ja, da hast du kein Problem. Ja.
Den muss man halt jetzt dann irgendwann einmal wirklich die Chance auch geben.
Ter Stegen überspringen?
Ich weiß nicht, wie lange der Ter Stegen noch macht. Ich hätte ihn zum Beispiel auch mitgenommen, dass er das einfach schon mal hat, diese Nübel. Turniererfahrung. Mhm. Ja. Aber du weißt ja nie, was intern ist. Mhm. Und diese Abwehr, die glaube ich steht auch, weil das sind jetzt auch noch nicht.
Ja, bin ich gespannt, was mit Kimmich dann passiert, ob der rechts bleibt oder kommt dann auch darauf an, wo der wahrscheinlich dann nächste Saison im Verein spielt, ob er bei Bayern bleibt oder doch woanders hingeht und ob er dann da zentral spielt oder Rechtsverteidiger. Also aber, spannend.
Ja, mir gefällt der Kimmich eigentlich als Verteidiger immer ein bisschen besser, muss ich sagen.
Mir auch, ja.
Und ich glaube, dass da, wenn du von hinten bis nach vorne durchgehst, haben wir einen starken Nachwuchs, der da kommt, hast gute Spieler dabei. Mhm. Du weißt ja zum Beispiel auch nicht, er ist jetzt nach Stuttgart ausgeliehen, ganz, ganz doof gesagt, so ein Grätzig oder so, kann auch sein, dass der in 2 Jahren dann soweit ist und auf der Außenverteidigerposition glänzt beispielsweise. Mhm. Also da glaube ich, haben wir Fußball-Deutschland immer ein bisschen schlecht geredet, aber insgesamt, auch wenn der Trainer jetzt mit Hirn weiterhin so agiert, dann ist da auf jeden Fall was da. Mhm. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, abschließend zur deutschen Mannschaft, oder?
Zur deutschen Mannschaft, ja.
Und gestern nach den Deutschen haben wir noch ein schlechtes Spiel gesehen, haben wir gesagt.
Wir haben es ja schon angedeutet, ja, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich war ja bisher bei diesem Podcast erst einmal mit dabei, aber habe mich ja schon über Cristiano Ronaldo ausgelassen, aber es war nach dem zweiten Gruppenspiel. Aber es ist, man muss sagen, es ist ja nur noch schlimmer geworden seitdem. Es ist der Wahnsinn. Also wenn man das gestern wieder gesehen hat, ich verstehe, ich bin tatsächlich dann froh, dass Portugal rausgeflogen ist, weil selbst schuld. Also normalerweise sollten halt auch die 11 besten Spieler spielen und nicht einer, der vielleicht mal über 15 Jahre der Beste der Welt war, aber das halt jetzt nicht mehr ist.
Das macht für mich auch absolut keinen Sinn, den aufzustellen. Mir hat eine Flanke ist, glaube ich, reingekommen, die lief nicht so oder ist nicht genau zu ihm. Dann hat er gleich wieder abgewunken und ansonsten ist der ganze Körpersprache, auch wie der physisch beieinander ist.
Der kommt ja nicht mehr mit. Da gibt es eine Szene, ich weiß nicht, mit einem französischen Innenverteidiger, Laufduell, der hat den einfach abgeschüttelt wie ein Schuljungen irgendwie. Also
das ist halt dann doch irgendwann. Ich glaube auch, dass ihm die Liga halt nicht gut tut, weil du bist das Tempo ja nicht mehr gewöhnt.
Ja, ist halt. Das ist halt einfach es reicht halt nicht mehr für europäische Spitze vielleicht. Aber bitter finde ich halt für Rafael Leão, Bruno Fernandes und Bernardo Silva, die Spitzenspieler bei Spitzenclubs in Europa sind, in der Blüte ihres Lebens, Fußballerlebens, und werden dann alle reihenweise in der 95. ausgewechselt. Und dann, wenn du denen in die Gesichter schaust, die sind natürlich nicht happy, dass die da ausgewechselt werden. Nee. Und der Leão kann wahrscheinlich nur in der 20. oder den entscheidenden Solo-Sprint ansetzen. Aber der eine bleibt in der Mitte stehen, weil der Trainer sich offensichtlich nicht traut, ihn auszuwechseln.
Ja, wenn du das, also das ist schon krass, wenn du das Ego von einem gegen das von 10 anderen stellst, in dem Fall, oder fast ja 20.
Aber überraschend war, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es. Ein Freistoß aus 25 Metern, den hat der Bruno Fernandes schießen dürfen.
Ja, ich glaube.
Der hat zwar auch drüber geschossen.
Ich glaube, die Statistiken haben jetzt auch nochmal für den Ronaldo gesprochen.
Ja, aber in der zweiten Halbzeit hat er wieder alle für sich reklamiert. Selbst von der rechten Seite, wo eigentlich nur jemand flanken kann, hat er probiert. Aber natürlich in die Mauer. Also
ja, das ist brutal. Das mit der Mauer hat er ja schon immer gehabt bei so großen Turnieren.
Philipp Lahm. Ja. Hat immer noch einen blauen Fleck am Oberschenkel wahrscheinlich.
Aber ich finde das halt auch einfach. Also ich finde, das ist schon krass. Irgendwie hat letztes Mal gewitzelt, wahrscheinlich wird er jetzt dann Spielertrainer.
Ja.
Dann stellt er seinen Sohn noch auf.
Genau, er und sein Sohn im Sturm.
Also das war schon, da muss man eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Mich hat es jetzt auch gefreut, dass die Franzosen weiterkommen sind, auch wenn die genauso schlechten Fußball spielen gerade. Aber da, ja.
Gefühlt haben die wenigstens ein Konzept, auch wenn es uns nicht gefällt irgendwie. Also ich sag, für mich ist tatsächlich Frankreich, unabhängig von Spanien, ist Frankreich der Top-Favorit auf den Titel. Die spielen nicht den besten Fußball, aber die haben bisher erst ein Gegentor kassiert, das war 11 Meter, also noch kein einziges Gegentor aus dem Spiel heraus kassiert, die stehen hinten gut. Dann haben sie, glaube ich, ja noch kein einziges eigenes Tor aus dem Spiel herausgeschossen, aber sie stehen im Halbfinale, also irgendwas machen sie richtig. Und bei so einem Turnier gewinnt ja meistens nicht die beste Mannschaft, also die spielerisch beste Mannschaft oder fußballerisch beste Mannschaft.
Das ist für mich immer so Chelsea-Fußball vom Finale, dann halt Bus parken und dann schauen.
Dann halt hoffen, vielleicht einer von den Schnellen mal was macht oder Elfmeter oder Eigentor.
Tor, ja.
Ja, es ist schon enttäuschend eigentlich, wenn man sieht, was die für Kaliber vorne hat. Man merkt auch ein bisschen, dass der Mbappé, dass ihm das schon stört, die Maske und der Nasenbeinbruch. Also der ist, glaube ich, nicht bei 100%.
Das glaube ich auch. Wir haben da vorher geredet, weil er ohne eingelaufen ist. Haben wir gedacht, spielt er jetzt ohne, traut er sich das? Du, glaube ich, hast da immer irgendwie im Zweikampf Angst, dass dir jemand ins Gesicht haut. Die Gegner wissen das ja auch. Du brauchst ja nur einen erwischen, der sagt, okay, den hebel ich jetzt aus. Kann es blöd sein.
Aber er lässt sich in der Verlängerung auswechseln.
Ja.
Ich glaube, er hat selber gesagt, ja, er fühlt sich nicht mehr so wohl auswechseln. Das ist auch wieder Unterschied zum Ronaldo, der halt nicht einsieht, dass vielleicht der andere jetzt besser wäre für das Team, fürs Team.
Das ist definitiv. Ich finde, man kann von dem viel denken oder viel halten, aber er ist somit einer von diesen Youngsters, die jetzt wirklich auch nach oben kommen, der noch ein bisschen irgendwie was im Kopf hat, würde ich jetzt nicht sagen, aber auch ein bisschen an die anderen denkt. Also sei es drum, aber.
Man meint immer, das ist auch so ein Ego-Spieler und man kann es insgeheim irgendwo auch verstehen, wenn alle meinen, alle um dich herum jeden Tag sagen, ey, Kilian, du bist der geilste Mensch der Welt und der beste Spieler der Welt, dass man dann abdreht. Aber mittlerweile wirkt das gar nicht mehr so.
Nee, finde ich auch nicht. Und mich freut es ehrlich gesagt, dass er nach Madrid wechselt, weil man schon das Gefühl hat, das war sein Herzenswunsch, dass er da hingeht. Hat tatsächlich, glaube ich, auch als Kind in Real Madrid-Bettwäsche geschlafen. Da darf man das jetzt auch mal so sagen. Und wenn du dann überlegst, wie die anderen Talente teilweise sich geben, Ronaldo damals oder auch Neymar, den haben sie auch immer im Himmel gelobt. Halt,
Bellingham jetzt an, auch, wie der sich aufführt, das ist ja unter aller Sau.
Da ist der Mbappé eigentlich wirklich sympathisch außerhalb des Platz. Auf dem Platz hat jeder seine Momente, glaube ich, weil da geht es einfach um viel mehr. Aber ansonsten, ja. Aber wenn wir schon beim Thema sind, Bellingham, heute gegen die Schweiz.
Schweizerland, ja.
Könnte auch knappes Ding werden.
Ja, ich erwarte auf jeden Fall nicht viele Tore. Und ich erwarte auch kein gutes Spiel.
Ja, das wird auch wieder so. Ja, so.
Die Engländer halt, das ist quasi wie Frankreich, nur ein bisschen schlechter.
Die Engländer gefallen mir eigentlich hinten nicht und vorne an. Das ist halt einfach.
Es ist dann auch traurig irgendwo. Du hast, ich glaube, die 4, 5 offensiven Spieler von England, die haben alle einen Marktwert von über 110 Millionen Euro oder irgend sowas und schaffen es nicht. Also es ist katastrophal irgendwie, wie die spielen.
Ja, Bellingham ist jetzt auch gesperrt.
Nee, Geldstrafe hat er bekommen. Der Türke ist gesperrt worden. Ja.
Das finde ich aber auch okay. Ja,
da ist schon ein Unterschied.
Das definitiv. Ja. Ich weiß nicht, bei dem wirkt es auch immer so, wenn es nicht passt, ist das gleich gegenüber ihm so eine Majestätsbeleidigung. Und
gegen Bellingham?
In dem Alter schon. Kane ist für mich auch blass bis nicht vorhanden.
Der ist platt oder vielleicht auch nicht fit. Also man weiß es ja immer nicht. Aus dem Wirtshaus in Ensdorf heraus zu sehen, kann man natürlich nicht im Körper von Kane oder ins Trainingslager der Engländer schauen. Aber er war am Ende der Saison bei Bayern nicht fit, hat Probleme, glaube ich, im Rücken gehabt und vielleicht merkt man es noch. Also er ist auf jeden Fall auch nicht bei 100%.
Nee, der ackert nochmal mehr. Also der ist bei Bayern viel mehr gelaufen. Er hat halt auch diesen typischen Titelfluch, den sie ihm immer nachsagen. ich bin mal nicht sicher, ob das was wird.
Ja, aber Bellingham ist auch nicht mehr der Spieler, wie er am Anfang oder großen Teil bei Real war. Also man merkt auch, dass die Saison lang war bei ihm.
Die sind alle komplett overpaced. Ich finde auch, dass die Spieler, die in England unterwegs sind, schon viel zu tun haben unter der Saison und ich glaube, dass die einfach keine Zeit
mehr haben. Aber ich habe tatsächlich Statistik gesehen, die meisten Spielminuten aller EM-Spieler, da waren unter den Top 15, ich schieße mich jetzt nicht fest auf irgendwie genaue Zahlen, aber da waren 3 Engländer, aber auch 3 Deutsche. Also das ist Ding, aber sie wirken platt, die Schlüsselspieler wirken irgendwie ein bisschen überspielt, Und Bellingham nochmal auf das Thema zurückzukommen, was du sagst, alles so Majestätsbeleidigung ist, finde ich halt auch mit 21 diese Armbewegungen, diese abwertenden Armbewegungen gegenüber den eigenen Mitspielern, wenn die einen Fehlpass spielen oder so. Er ist auch nicht unfehlbar und spielt auch ab und zu Fehlpässe.
Spricht nicht für ihn, würde ich sagen, das definitiv nicht.
Aber was glaubst? Wie geht's aus?
Ich glaube, ich habe 2-1 für die Schweiz getippt, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn England das wieder irgendwie macht. Also das ist wirklich so ein Spiel, da kannst du es jetzt gar nicht sagen. Gestern habe ich mich vertippt. Ich war komplett optimistisch vor dem Spiel und hätte Deutschland, glaube ich, ins Halbfinale mit einziehen lassen. Ja, also 2-1 Schweiz. Aber
ich glaube, also ich wünsche es mir nicht. Aber ich glaube, das wird wieder so ein Dreck oder wird ein dreckiges 1-0 für England. Wahrscheinlich macht es doch wieder Bellingham oder so.
Kann gut sein. Schauen wir mal. Ja, und dann spielt heute noch Türkei gegen die Niederlande. Das kann ich auch nur 0 einschätzen.
Das ist die Niederländer, unser Kollege Josef Meyer, der war ja im Achtelfinale, hat in München hat Rumänien gegen Niederlande angeschaut und hat geschrieben, ja, das ist so die Wundertüte der EM, die Holländer irgendwie. Also sind ja nur Dritter geworden in ihrer Gruppe, war schwere Gruppe, aber trotzdem Dritter, ja. Früher wäre es damit ausgeschieden, aber dann souveräner Sieg im Achtelfinale 3-0. Haben jetzt auch die wenigsten größeren Nationen geschafft. Und haben ja eigentlich richtig gute Spieler, also nach vorne und hinten eigentlich auch. Die haben eigentlich schon, vielleicht fehlt denen so dieser Superstar irgendwie, aber das sind schon lauter starke Spieler. Also die muss man auf dem Zettel haben.
Ich glaube, dass wir da gestern in der Podcast-Folge auch geredet haben, die Kollegen, und die haben Ähnliches gesagt wie du. Ich bin auch der Meinung, dass die definitiv gegen die Türkei kein schlechtes Spiel machen werden. Und vielleicht tut es einer Mannschaft auch gut, wenn du mal keinen Star drin hast. Mhm. Die haben natürlich auch viele Verletzte gehabt, schweißt vielleicht auch eine Mannschaft zusammen. Denen gehen natürlich wichtige Spieler ab. Hast du den Typen gesehen, der eigentlich ein Frankie de Jong-T-Shirt angehabt hat?
Nee.
Rico?
Nee.
Dann hat er sich, glaube ich, mit Tape statt Frankie de Jong, echt? Hat er das F und das den Schluss stehen lassen und hat Frimpong draus gemacht. Also. Hat es einfach so überschrieben.
Geil. Ja, aber da spielt ja auch so ein Blonder im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld. Wenn man so ganz unscharf hinschaut, dann könnte man schon mal meinen, das ist Frankie de Jong.
Komm mal, ja. Aber die machen es nicht schlecht. Ich bin da gespannt. Die Türkei ist bei mir eigentlich nach dem politischen Statement sowieso unten durch.
Ja.
Denen würde ich es genauso wenig gönnen wie, blöd gesagt, in Ungarn, irgendeinem Staat aus Saudi-Arabien und den Russen.
Ja.
Erdogan hat sich jetzt auch nicht so wirklich dagegen ausgesprochen, dass man sich da vielleicht irgendwie...
Das ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblingspolitiker, würde ich mal sagen.
Und von dem her, ich hoffe, dass die halt rausfliegen.
Ich glaube, dass die Holländer sich ein bisschen gefangen haben, sich eingegroovt haben, ein bisschen jetzt im Flow sind, und die Türken, man muss ja ganz ehrlich sagen, die haben sich ja schon gegen Österreich durchgelackt. Also es war ja jetzt nicht, dass die da irgendwie durch das Turnier bisher geflogen sind. Also es war schon überraschend, dass die im Viertelfinale, also für mich, weil ich finde, dass sie auch in der Gruppenphase gar nicht so gut gespielt haben. Also wenn es blöd läuft, spielen sie unentschieden gegen Georgien, dann schaut es schon wieder ganz anders aus.
Das ist so ein klassischer Duselfußball, den die spielen. Mhm. Aber mich würde es jetzt auch, EM ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen komisch. Ich meine, Griechenland 2004 hat auch keiner mit gerechnet. Vielleicht kommen sie auch weiter.
Ja, möglich ist es auf jeden Fall.
Sie haben jetzt auch nicht so, sie haben ja gute Einzelspieler auch mit drin teilweise.
Ja, gerade nach vorne, ja.
Haben jetzt, glaube ich, auch die Abwehr wieder umstellen müssen.
Ja, eben dieser Demiral, der die Doppeltorschütze, der den Wolfsgruß nach einem Tor gezeigt hat, ist ja jetzt für zwei Spiele gesperrt worden.
Genau,
also fehlt.
Viele gelbe Karten haben sie ja auch gehabt, immer mal wieder mit Sperre. Schauen wir mal, also da, ich setze halt eigentlich auf die Niederlande, wobei es für mich jetzt auch nicht überraschend wäre, muss ich sagen, wenn die Türkei weiterkommt, aufgrund des ganzen Turnierverlaufs.
Ja, es sind halt immer diese Spiele. Es ist nur ein Spiel und da kann natürlich, klingt jetzt, ist Floskel, kann alles passieren.
Das stimmt, da. Das ist wie der Pokal, hat seine eigenen Gesetze.
Richtig. Aber ich glaube, das wird sogar eine klarere Sache. 2-0, 3-0 für Niederlande.
Dann gibt es heute kein Autokor so in Amberg, wenn es so wäre.
Gab es immer, oder was?
Ja, wird schon viel geschaut und man hat schon das Gefühl, dass die Türken mehr hupen als die Deutschen.
Also in Deutschland gab es noch, in Deutschland sage ich schon, in Ensdorf gab es noch
kein Autokurs. Also, ja. Vielleicht ist da die Population noch ein bisschen anders aufgeteilt. Aber ich glaube, wir können da jetzt noch viel reden. Letzten Endes müssen wir es uns heute Abend anschauen.
Richtig.
Hoffen wir, dass der Flair der EM trotzdem bestehen bleibt.
Genau, ja.
Ich würde sagen, wir drücken wahrscheinlich eher den Niederlande und den Spaniern die Daumen. Insgesamt fürs Turnier jetzt noch.
Insgesamt, vom Fußball her. Und den Holländern oder Niederländern natürlich wegen ihren Fans, die Fanmärsche, die sind natürlich schon immer beeindruckend.
Ja, von links.
Von links nach rechts.
Also, in dem Sinne, schönes Restwochenende.
Wochenende, Kopf hoch, Leute.
Genießt das Wetter, solange es noch so schön ist.
Richtig.
Macht es gut, bis dann.
Habe dir.